всяка революция е една авантюра и никой не знае изхода на една революция.
Every revolution is an adventure, and nobody knows where the revolution will end.
Всеки път при такава промяна, той е пълна винаги с надежди. Друг въпрос е, доколко може революцията да устои на собствените си планове. Защото гибелта на революциите е закодирана вътре в самите тях. Те са родени, за да умрат.
Every change is filled with hope. It's another matter whether the revolution lives up to its own agenda. Because the death of revolutions is encoded within them, they are born in order to die. Diese Worte kommen von jemandem, der mehrere Revolutionen erlebt hat, jemand, der drei politische Regimes überlebt hat, jemand, der immer wieder von Neuem angefangen hat, Angel Wagenstein, Drehbuchautor, Romanautor, Dokumentarfilmer, von seinen Freunden genannt Jackie. Jemand, der Revolutionen nicht nur beobachtet hat, sondern der an ihnen teilgenommen hat, sich eingemischt hat, nicht zuletzt mit den Mitteln des Films. Art is a Weapon, das ist der Titel eines Films, der das Leben von Angel Wagenstein dokumentiert, ein Film, der das Lebenswerk von Wagenstein würdigt und nicht zuletzt Porträt eines Mannes, der immer noch vom Willen zur Veränderung angetrieben ist.
Ich dachte mir irgendwie, was ist mit diesem Wagenstein? Er ist überall und ich schaute mir zuerst Sterne an. Das ist vielleicht sein größtes Drehbuch, sehr, sehr autobiografisch. I mean, die Details sind Punkt für Punkt von seinen eigenen Erfahrungen, als er im Arbeitslager war, genommen. Das ist für mich eine der zwei oder drei besten Filme über das Schicksal der Juden in Europa während des Zweiten Weltkriegs. Das ist ein genialer Film. Also ich schaute mir Sterne an und ich dachte mir, warum habe ich nie von diesem Film gehört? Und dann las ich einen der Romanen, Isaaks Pentateuch, und irgendwie fügte sich alles auf einmal zusammen. Ich habe ihm einen Brief geschickt und er war sehr lustig am Telefon und er hat gesagt, wir können nicht auf diese Reise zusammen eingehen, ohne zu sehen, ob es ein Spark gibt, ein Gluon, like a little spark from the fire. And so 8 Tage lang war ich mit ihm in Sofia. Er bestand darauf, dass ich in seiner Wohnung lebe. Ich habe seine Frau und seine Familie kennengelernt und in diesen 8 Tagen blieben wir jeden Abend bis in die Puppen auf und ich hing mit Jackie und anderen 90-jährigen oder 80-jährigen geistreichen, kettenrauchenden, trinkfesten, reulosen Anhängern der sozialistischen Utopie herum, würde ich sagen. Und ich verliebte mich in Wagensteins, wie er in der Welt umgeht. Seine Einstellung der Welt gegenüber ist sehr stur, sehr stark, aber irgendwie freudevoll und lustig.
Dieser Besuch in Sofia war für Andrea Simon Ausgangspunkt dafür, an dem Film Art is a Weapon über Angel Wagenstein zu arbeiten. Grundlage des Films von Andrea Simon sind ausführliche Gespräche mit Wagenstein, die immer wieder mit Szenen aus Wagensteins Filmen untermalt werden. Was aus den Drehbüchern Wagensteins erwächst, der Film über ihn ist auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte Bulgariens.
Jackie wurde in der sehr, sehr alten und sehr, sehr schönen Stadt Plovdiv geboren, in Südwestbulgarien, in einer sehr großen, sehr warmen sephardischen Sippe, die Bechars. Und seine Familie war sehr arm. Der Großpapa und der Vater waren altmodische Klempner. Like die haben Wasserröhre und Dächer repariert. Und das, er schreibt darüber. darüber in einem seiner wunderbaren Romane. Der Opa hat die Dächer von der Synagoge, von der Kirche und von der Moschee repariert in dem kleinen armen Stadtviertel Maritzefuß, wo er aufgewachsen ist. Und davon schreibt er so schön in seinem autobiografischen Roman, das heißt Weit von Toledo. Und Plovdiv ist wirklich ein magischer Ort. Plovdiv ist eine der ältesten ununterbrochen bewohnten Städte Europas. Also sein frühes Leben entfaltete dort. Es entfaltete sich in einer extrem kosmopolitischen und polyglotten Gesellschaft. Sehr gemischt. Juden, Muslimen, Christen, Latino, Türkisch, Griechisch, Roma und Armenisch waren ebenso oft zu hören wie Bulgarisch. Das war alle, haben alle Sprachen gesprochen. Alle die Kinder, Roma, Griechen, Türkisch, Bulgarisch, sephardische, jüdische Kinder, die haben alle zusammengespielt. Und es war eine Art kleiner Paradies, glaube ich, für ihn.
Doch das Paradiesische dieser bulgarischen Stadt Plovdiv ist nicht nur durch die Armut überschattet, in der Wagensteins Familie leben muss. Auch in Bulgarien machen sich am Anfang des 20. Jahrhunderts jene politischen Verschiebungen bemerkbar, die sich zu dieser Zeit in ganz Europa vollziehen.
Es gab eine Wendung zur faschistischen Politik. It was a monarchical democracy, but then the king made it a fascist monarchy. 1923 bis 1925 gab es eine verfehlte Revolution in Bulgarien. Und die Familie musste nach Frankreich fliehen. Und die sind in Exil gegangen nach Frankreich. Und die blieben dort, ich glaube, 3 bis 4 Jahre und kehrten dann nach Plovdiv zurück. Und diese Erfahrungen vom Gefängnis, von Angst, von Exil, alle diese Erfahrungen stellen wohl den Ursprung seiner Politisierung dar.
Als faschistische Monarchie ist Bulgarien im Zweiten Weltkrieg ein Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschlands. 1942 gerät Bulgarien dann in den besonderen Fokus der Nazis. Dem britischen Geheimdienst war es gelungen, die Nazis glauben zu lassen, die Invasion der Alliierten würde nicht, wie eigentlich geplant, in der Normandie beginnen, sondern in Griechenland. Um dort militärisch agieren zu können, bekommt Bulgarien für die Nazis ein besonderes strategisches Interesse.
Daher wollten die Deutschen Bulgarien besetzen, um eine freie Linie von Griechenland zu dem Ostfront zu haben. Also in Bulgarien sind sie einmarschiert, aber sie haben ein Angebot gemacht, das ist eine Art freundliche Besatzung. Was heißt das? Die Deutschen haben sie nicht militärisch überrannt. Sie haben sie nicht attackiert, weil sie die Mühe sparen wollten, sodass die am Ostfront und in Griechenland vorbereitet sein konnten. So, die haben eine freundliche Besatzung angefangen und die haben sofort natürlich den König gebeten, alle die 55.000 Juden in Bulgarien zu den KZs zu schicken, in Zügen nach Treblinka. Und der König, der Zar, Boris III., hat sofort okay gesagt. Ihm ging es nichts an, er war nicht persönlich Antisemit, das ist bekannt, aber er hat in seiner Regierung sehr viele Antisemiten und die waren, oh, great, okay, you know, ja, das geht nächste Dienstag um 12 Uhr. So, was dann darauf passiert, ist wirklich erstaunlich. Es gab von unten eine riesige Welle von Resistenz, von Widerstand gegen diesen Befehl. Und sogar die Bischöfe der orthodoxen Kirche, die 3 Hauptbischöfe am Land, haben alle dem König gesagt, wenn sie das machen, you will stain the honor of our nation and brand us forever with the mark of Cain. Und am Ende, sowohl christliche wie auch muslimische Bulgaren arme Leute meistens, aber auch die Vereine von Ärzten, die Vereine von Journalisten, die Vereine von Beamten, die haben alle offiziell protestiert gegen diese Lieferung der Juden.
Schließlich gelingt es durch die Intervention des Bischofs von Plovdiv, den Zaren von der Deportation der bulgarischen Juden abzuhalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass die bulgarischen Juden von den Maßnahmen der deutschen Besatzer verschont geblieben wären. Auch Angel Wagenstein muss dies als sephardischer Jude erfahren.
Die Männer wurden in Arbeitslager geschickt. Arbeitslager aber nicht zu schlimme im Vergleich zum Beispiel mit den Arbeitslagern in Rumänien oder in anderen besetzten Ländern. Und das ganze Hab und Gute wurde konfisziert. Und im März 1943 wurden die Juden von den Territorien südlich von Bulgarien, von Thrakien und Mazedonien durch Bulgarien in Zügen nach Treblinka geschickt. Und das hat Wagenstein selbst als junger Mann gesehen, erlebt. Und da er Ladino als Muttersprache hatte, er konnte mit den Leuten in dem Zug reden. Die haben übernachtet in der Nähe von dem Arbeitslager, wo er war. Und es war eine schreckliche Szene. Es gab ein paar Leichen im Zugwagen, den er gesehen hatte. Wir wissen alle diese Bilder und diese Schrecken. Aber das hat er erlebt als 20-jähriger Mensch. Und das hat sein ganzes Leben verändert, glaube ich. Und diese 11.343 Juden von den nordgriechischen und mazedonischen Territorien wurden durch Bulgarien nach Polen geschickt. Und aus diesen über 11.000 Menschen sind weniger als 10 zurückgekommen. Das ist ein erstaunlicher Gedanke für mich.
Brennt ei unser arm Städel nebach brennt beise Winden mit ihrer Gosen reißen, brechen uns blosen starker noch die wilde Flammen als Arumschein brennt. Und ihr steht und guckt so sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt also sich. Unser Städtel brennt. Rieder lacht
Die Menschheit hat sich 2 Millionen Jahre lang hochgerackert, um wieder dahin zu kommen, wo sie angefangen hat. Schade um die viele Mühe.
Ach, im Krieg sind alle Schimpansen. Da, schau, auch so ein kleiner Schimpanse.
Hey, Schimpanse! Komm mal her, Schimpanse! Idi, Idi! Steht da im Schokolade!
Verdammt wildes Land. Kinder wissen nicht, was Schokolade ist. Verflucht nochmal. Was ist denn? Griechische Juden. Der Teufel soll sie holen. Ich muss sie übernehmen, bis Güterwagen kommen.
Der Film Sterne des DEFA-Regisseurs Konrad Wolf von 1959 behandelt das Schicksal der griechischen und mazedonischen Juden, die in Zügen über Bulgarien nach Polen deportiert wurden. Angel Wagenstein hat das Drehbuch für Sterne geschrieben und er verarbeitet darin seine eigenen biografischen Erfahrungen. Es ist die erste deutsche Filmproduktion, die sich mit der Verantwortung der Deutschen für die Shoah auseinandersetzt. Es ist ein DEFA-Film, der die Judenvernichtung zum ersten Mal in deutschen Kinos thematisiert, noch bevor dies in Westdeutschland der Fall ist, in einer Zeit, die vor allem von Verdrängung und Leugnung geprägt war. Während dem Film in Bulgarien vorgeworfen wurde, die Nazis zu menschlich dargestellt zu haben, erscheint Sterne in den westdeutschen Kinos in einer beschnittenen Version. Die Schlussszene, in der der Deutsche Walter sich mit einem bulgarischen Partisanen über deren Versorgung mit Waffen verständigt, fehlt. Doch es ist eine Schlüsselstelle. Angel Wagenstein hatte sich selbst als Partisan dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung angeschlossen.
Er ist dann im Gefängnis gekommen und war schwer gefoltert und dann nach Tode verurteilt. Und in der nächsten Zelle, wo alle, die zum Tode verurteilten waren in diesem Gefängnis, war ein anderer Partisan, ein älterer Herr, der vor dem Krieg Regisseur und Theaterkünstler und Schauspieler und Komödiant war.
Es ist der Schauspieler Herschkowitz, durch den Angel Wagenstein zum ersten Mal mit Theater und Film in Berührung kommt. Herschkowitz und Wagenstein werden im September 1944 durch die Rote Armee aus dem Gefängnis befreit. Es ist der Vormarsch der Roten Armee, der beide vor dem Todesurteil durch die Nazis bewahrt. Mit der Befreiung Bulgariens ist für Wagenstein und Herschkowitz jedoch der Krieg und der Widerstand gegen die Nazis noch nicht vorbei.
He and Herschkowitz joined the Russian army, which took 30,000 Bulgarians as they fought their way up von Sofia nach Belgrad. Sie haben Belgrad gefreit. Sie haben dann Budapest gefreit. Das war ein schrecklicher Kampf da. Und dann nach Wien. Also innerhalb von diesen 2-3 Monaten. Er hat als Soldat mit dem Roten Armee gekämpft. Aber auch er und Herschkowitz haben Fronttheater gemacht, um die Soldaten zu unterhalten und die Stimmung ein bisschen zu erheben, mittendrin. Und alle haben gesagt, dass er ein Talent dazu hatte. Und also am Ende des Kriegs hat er angefangen, kleine Skizzen, Komödien zu schreiben für Herschkowitzes neues Theater, das er gegründet hat nach dem Krieg.
Die Zusammenarbeit mit Herschkowitz ist der Beginn von Wagensteins Laufbahn als Drehbuchautor und Filmemacher. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und des Widerstands gegen die Nationalsozialisten sind dabei prägend für Wagensteins künstlerische Auseinandersetzung mit der damaligen Gegenwart. Und es ist eine Auseinandersetzung, die dabei von Anfang an von einem politischen Selbstverständnis geprägt ist.
Nach dem Ende des Kriegs hat Wagenstein wie viele andere jüdische Intellektuelle seiner Generation, nicht nur in Bulgarien, die Kommunisten unterstützt. Die fast überall, glaube ich, die Hauptgegner der Nazis und deren Kollaborateuren gewesen waren. Also er vertrat mit großer Leidenschaft und sehr witzig und sehr elegant die Ideale des neuen Regimes. Und seine Talente, seine Sprachgewandtheit fiel den Parteiführern auf, die sich dachten, richtigerweise, er könnte zum Meister davon werden, was Lenin als die wichtigste Kunst bezeichnet hat, Film. Also 1950 würde Wagenstein auf die große Vigik-Filmakademie in Moskau geschickt. Das war die Akademie, die Eisenstein war einer der Gründer, Vertov, Michael Rom war ein sehr wichtiger Professor von ihm, ein wunderbarer Filmemacher. Und er wurde dort geschickt, um dort zu lernen, wie man sowjetische Doktrine am besten in publikumsfreundliche Dramen verwandelt. Und deswegen sagt er, am Anfang war mein Verständnis von Kunst revolutionär und primitiv. Man könnte sagen, ich war ein Soldat der Roten Armee, der nur die propagandistische, politische Seite der Kunst sehen konnte. Und so waren seine ersten 3-4 Filme sehr gut geschrieben, wunderbare Charakter und sprachlich sehr, sehr witzig. Aber die waren irgendwie ideologische Kunststücke. Als er dann die Chance bekam, Sterne zu machen, das war eine sehr unerwartete Bitte von seitens des Chefs von DEFA, der in Sofia zu Besuch war, und er hat gesagt, naja, habt ihr irgendwelche junge Kerls da, die vielleicht ein gutes Drehbuch für uns machen können, und wir machen eine Koproduktion. Und Wagenstein war der Beste, und der DEFA-Chef hat ihm gesagt, also schreib mir was. Und in 8 Tagen hat er das Drehbuch für Sterne geschrieben, und das war fast ohne Veränderungen dann angenommen.
Das Drehbuch für den Film Sterne ist der Beginn einer engen Zusammenarbeit mit Konrad Wolf, der ebenfalls mit der Roten Armee gegen die Nazis gekämpft hatte. Für Konrad Wolf hat Wagenstein insgesamt 3 Drehbücher geschrieben. Während Wagensteins erste Filme der sowjetischen Propaganda verschrieben waren, revolutionär und primitiv, ging Sterne über dieses Selbstverständnis bereits hinaus. Obwohl er selbst mit Hoffnung auf die Sowjetunion blickte, war es seine denkerische und filmerische Eigenständigkeit, die ihn bald auch in den Konflikt mit der Partei geraten ließ.
Wagenstein war nicht einmal, sondern 2-mal aus der kommunistischen Partei geschmissen. Und das erste Mal war schon in 1952, bevor er zurückkehrte von Moskau nach Sofia. Und der Grund dafür war, dass in Moskau, in dieser Atmosphäre der Filmakademie, die sehr frei war, obwohl er ideologisch geprägte Drehbücher geschrieben hat, er hat auch sehr klar gegen Stalin gesprochen und die Wende der stalinistischen Zeiten in Russland. Er hat angefangen, das Ausmaß von Stalins Verbrechen zu verstehen, insbesondere die Gulage. Wagenstein hat wirklich angefangen, das ist halt seine Persönlichkeit, das ist halt so, wie er ist. Er hat ganz offen über seine Ablehnung von stalinistischer Politik zu sprechen. Und daher wurde er aus der Partei geschmissen. Was später noch einmal passiert ist nach dem Film Aesop. Ich glaube, bezeichnend dafür war, dass er einfach genug Filme gemacht hat. Ich glaube, Sterne war sein 5. oder 6. Film. Und weil der Inhalt so nah lag, weil er wirklich über sein eigenes Leben geschrieben hat, es ging zu einem ganz neuen Niveau. Und was dann passiert, ist, dass es gibt einen größeren Blick, wo man die Kompliziertheit von menschlichen Alltag, von menschlichen Entscheidungen machen müssen, von wie entscheidet man, diesen Weg oder jenen Weg zu nehmen, mitten im Krieg, mitten in einer schwierigen Lage. Und das hat ihn wirklich zum Schriftsteller gemacht, zu einem großen Drehbuchautor und Schriftsteller gemacht. Und ab dann es gibt nie mehr Charakter in den Filmen, die nur böse sind oder nur gut sind. Und deswegen sind seine Charakter so toll. Das ist sehr bemerkbar in Goya, ein sehr später Film. Das ist noch eine Mitarbeit mit Konrad Wolf. Und das sieht man. Er verweigert die Vereinfachung von, wie man sich zu benehmen hat. Mitten im Krieg, mitten in schwierigen Momenten im Leben. Und fast alle seine Filme sind historische Filme, auf eine Weise.
Dabei dient in Wagensteins Film das historische Material oftmals als Folie für eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Und es ist eine Auseinandersetzung, in der Wagenstein immer mehr zu einem Kritiker des staatssozialistischen Autoritarismus wird. Als er 1968 mit den Dreharbeiten am Film Aesop beschäftigt ist, schlagen in der Tschechoslowakei sowjetische Panzer den Prager Frühling nieder. Aesop, ein Film, der antikgriechischen Stoff behandelt, wird ihm als Kommentierung dieser Ereignisse ausgelegt, obwohl er das Drehbuch bereits geschrieben hatte, bevor zu erahnen gewesen war, wie sich die Ereignisse in der Tschechoslowakei entwickeln würden. Doch die staatssozialistischen Führer haben darin vielleicht die allegorische Kritik erkannt, die in Wagensteins Filmen immer wieder zum Ausdruck kommt. Wagenstein ist von Anfang an ein Gegner des Stalinismus gewesen, als Anhänger eines anderen Sozialismus, eines freiheitlichen, demokratischen Sozialismus. Ein Selbstverständnis, das er auch und gerade als Filmemacher vortrug.
Drugarki i drugari, времето, в което живеем днес, е действително разделно. Време на драматичен избор, на позиция за всеки един от нас и за нацията, за партията и за социализма.
Comrades, we live in a time of dramatic choice. For everyone here, for the country, for our party, and for socialism. I have the feeling that we are standing in an enormous railway station, wondering which train to take, but there is only one right train, and we can't miss it. It's our last chance. It's our last chance in this century, and the last chance for my generation. There is no alternative. The era of silent film is over. I hope the era of the silent filmmaker is over too.
Ерата на нямото кино завърши. Бих искал да вярвам, че е завършила и ерата на немия кинематографист.
Wo politischen Unternehmen das wichtige Element der Freiheit entzogen wird, sind sie dem Untergang geweiht. Genossen und Genossinnen, unsere Treue schwören wir der hellen Leinwand im dunklen Raum, die Wahrheit ausstrahlt und Vernunft und Güte und Liebe zum Volk. Worte, die Angel Wagenstein im Februar 1989 in einer Versammlung der Vereinigung der bulgarischen Filmemacher formuliert. Es ist jene Zeit, in der auch in Bulgarien alles in Bewegung gerät, ein Aufbruch, der für Wagenstein wieder mit Hoffnung verbunden ist. Wagenstein tritt in der ersten freien Wahl Bulgariens als Parlamentsabgeordneter für seinen Stadtteil an und als solcher beteiligt er sich daran, eine neue Verfassung für Bulgarien zu schreiben. Seine Wohnung war schon vorher zum Treffpunkt für eine Bewegung geworden, die sich gegen die Autorität einer verknöcherten kommunistischen Partei auflehnte und eine echte Veränderung erreichen wollte. Eine Bewegung, die für einen anderen Sozialismus eintrat und die nicht im Traum daran gedacht hätte, die Einführung des Kapitalismus zu fordern.
Die Europäische Union und die amerikanische Regierung haben leider keine Hilfe zu den echten Dissidenten angeboten. Die haben alles viel zu billig verkauft. Alle die Staatseigentümer wurden verkauft für 6 Pfennige zu den korruptesten alten Kommunisten, die jetzt als Demokraten aufgetreten sind. Innerhalb von 2 Jahren wurde die ganze bulgarische Wirtschaft zerstört, aber völlig zerstört. Und es ist jetzt ein Mafiastaat geworden. Niemand hat erwartet in 89, dass es zum ökonomischen und sozialen Desaster kommen würde. Und daher sind fast 15% der Bevölkerung ausgewandert. Es war eine Bevölkerung von ein bisschen unter 9 Millionen Leute in 1989. Jetzt ist es 7 Millionen. Traurig. Also er ist dann abgetreten aus Parlament gegen dem Ende von seinem zweiten Parlament-Term. Er ist abgetreten und hat angefangen wieder zu schreiben, aber diesmal Romanen.
Nach der Wendezeit hat sich Wagenstein vor allem der Literatur zugewendet und er hat mehrere Romane geschrieben. Aber auch heute noch meldet sich Wagenstein in der bulgarischen Öffentlichkeit als engagierter Intellektueller zu Wort. Andrea Simon hat Wagenstein in ihrem Dokumentarfilm Art is a Weapon porträtiert. Der Film zeigt das Leben und Werk eines Drehbuchautoren, der mehrere Revolutionen erlebt und drei politische Regimes überlebt hat. Ein Film, der jemanden zu Wort kommen lässt, der vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen noch heute etwas mitzuteilen hat.